Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Daniel Altmaier, Peter Torebko, Jannik Hanfmann und Oskar Otte. Das sind die ersten Sieger der Tannenhof German Pro Series, die in der letzten Woche ausgetragen worden ist. 4 Gruppensieger, 8 Gruppen gab es erst und dann gab es noch die Spiele 1-8, die ausgetragen wurden. Die erste Woche ist rum. Zeit, ein kleines erstes Zwischenfazit zu ziehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, wie immer mit dabei der Macher von tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Tennis in Deutschland ist wieder losgegangen. Wir haben am Wochenende auch noch ein bisschen was anderes an Tennis gesehen, also auch dann aus Serbien beziehungsweise aus Nizza. Aber wie hat dir denn die erste Woche Tennis in Deutschland wieder gefallen mit den deutschen Spielern?
Ja, ganz genau. Die erste Woche war es ja nicht. Wir hatten ja schon mal diese Exo-Series da in Hörgrenzhausen, aber ja, flächendeckend, ganz bestimmt, genau, ja. Und wir waren ja in Groß-Hesselohe, im Großraum München hier unterwegs und ja, es war auf jeden Fall mal schön, wieder live dabei zu sein, keine Frage.
Ich habe mich auch gefreut, mal wieder live dabei zu sein und mir haben auch die Matches getaugt. Wir waren ja am Freitag vor Ort. Ich habe vorher schon eine ganze Menge dann auch Live-Tennis gesehen. Man sieht, dass einige Spieler einfach noch nicht wieder in Schuss sind nach 3 Monaten Pause, was Wunder. Man sieht dann aber auch, dass viele junge Spieler dann dabei sind, die auch so ein bisschen ihre Chancen genutzt haben, dann auch sich in den Vordergrund zu spielen. Allen voran dann auch Max Rehberg beziehungsweise Mats Rosenkranz, der ja dann auch in Neuss für Furore gesorgt hat.
Ja, ich glaube, gerade für die Jungen war das so eine ganz besondere Geschichte. Die haben natürlich auch mal die Möglichkeit gehabt, mit den Stars der deutschen Tennisszene, wenn man so will, dann eben auch mal längere Zeit hier aufzuschlagen und in Wettkampfpraxis da agieren zu können. Ich glaube, für die war das schon ein besonderes Ereignis.
Ja, absolut. Und wir haben auch mit einigen Spielern gesprochen jetzt am letzten Freitag und wir wollen euch natürlich dann so ein bisschen hier durch dieses Turnier beziehungsweise durch die letzte Woche begleiten, weil wir haben dann noch mit einigen Leuten darüber gesprochen, über dieses Turnier, wie es jetzt weitergeht. Dann jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme steht es noch nicht fest zu 100%, ob die US Open stattfinden werden. Aber auch das haben wir die Spieler gefragt, wie es denn dann jetzt für sie dann auch weitergehen würde. Anfangen möchte ich gerne mit dem Interview mit Roland Benedikt, dem ersten Vorsitzenden des TC Groß-Hesselohe, bei dem wir da letzte Woche waren. Er hat mit uns gesprochen über das Turnier, wie es zustande gekommen ist, dann auch wie er darauf reagiert hat, was geplant werden musste, wie die Hygienebedingungen dann durchgesetzt werden mussten etc. Und das ist ein Interview. Damit machen wir den Start. Roland Benedikt vom TC Groß-Hesselohe.
Ja, wir wollen uns natürlich ein bisschen über das Turnier unterhalten, beziehungsweise wie ja, jetzt nach den ersten Tagen hier das Fazit auch aussieht. Die Vorrunde geht zu Ende.
Genau, also wir hatten zunächst mal einen sehr schwierigen Gegner vom Club, als das Turnier losging, das war das Wetter. Wetter war miserabel gemeldet am Dienstag und Mittwoch, ganzen Tag nur Regen, erstaunlicherweise, es hat so gut überhaupt nicht geregnet, mal so kurz, wir haben mit ein bisschen Zeitverzögerung begonnen und ansonsten sind wir optimal im Zeitplan geblieben bis heute, von der Seite wunderbar gelaufen, auf der anderen Seite muss ich sagen, wir waren sehr froh, das Turnier zu bekommen, oder zumindest einen Teil des Turniers zu bekommen. Zum einen, um die Spieler halt jetzt endlich wieder in die Fitness zu bekommen, weil die ja nun in Kürze dann auch auf ihre Touren wieder gehen wollen. Zum anderen tun wir damit auch etwas Gutes, denn es wird ja ein Teil, wie Sie ja sicher mitbekommen haben, fließt ja so in eine Art Hilfsfonds, was, denke ich, auch eine sehr gute Sache ist. Und auf der anderen Seite wollten wir mit der Initiative, dass wir eben auch bei uns spielen lassen, natürlich auch eine Visitenkarte abgeben für unseren Club. Wir spielen seit Jahrzehnten Bundesliga, zweite Bundesliga, erste Bundesliga, immer im Wechsel. Und insofern auch so ein bisschen auf uns aufmerksam machen. Und ich muss sagen, hier tolle Spiele, tolle Atmosphäre. Schade, dass keine Zuschauer dabei sind. Unsere Mitglieder, die sind sonst immer voll dabei. Die haben das natürlich extrem bedauert, aber so ist es nun mal. Ich hoffe auf die nächste Runde in 14 Tagen, dass wir dann vielleicht Zuschauer dabei haben. Aber letzten Endes muss man so hinnehmen, wie es ist.
Wie sind Sie angesprochen worden oder beziehungsweise wie kam dieser Kontakt zustande, dass dann vom DTB dann gesagt worden ist, Groß-Hesselohe ist auf jeden Fall ein Vorrundenstandort?
Also ich denke mal, beim DTB ist es sehr gut angekommen, dass wir einer von nur 3 Bundesliga-Vereinen waren, die gesagt haben, wir wollen gerne die Bundesliga spielen in diesem Jahr. 7 haben von Anfang an das Handtuch geworfen, wollten nicht. Dann ist der DTB auf uns zugekommen mit der Idee dieses Turniers. Dann haben wir uns das Konzept vom DTB mal geben lassen. Dann haben wir gesagt, okay, wir wären gern dabei, wir würden das unterstützen, aber wenn wir dabei sind, hätten wir gern das Finale. Dann hat der DTB natürlich gesagt, na gut, das Finale, das wollen andere Clubs natürlich auch haben, dann müsst ihr aber wenigstens noch mal eine Vorrunde oder eine Zwischenrunde nehmen. So, dann haben wir noch zwei Runden genommen und eben jetzt das Finale. Und wie gesagt, wir sind sehr, sehr froh, dass wir eben auf diesem Weg hier helfen können, vor allem auch den Spielern helfen können. Es sind ja auch einige von unseren Bundesligaspielern dabei. Mhm.
Aber Sie haben ja schon gesagt, also das vorrangige Ziel ist eigentlich eher so eine Imagebildung, sage ich ja, mal, eben auch natürlich. Damit zu schaffen, denn ich denke, aus finanzieller Sicht ist damit natürlich nicht viel zu gewinnen.
Nein, überhaupt nicht. Es ist ein reines Image-Turnier, wo wir den Spielern helfen und gleichzeitig noch was Gutes tun können. Das ist es vordergründig, natürlich. Denn die Spieler brauchen diese Möglichkeiten und das haben wir natürlich auch gesehen, eben halt durch unsere Bundesligaspieler, die seit Wochen zu Hause Däumchen drehen und nicht wissen, was sie machen sollen. Wir haben es jetzt auch gesehen, teilweise sind sie überhaupt noch nicht in Form. Gerade unser Jovcic, auf den haben wir also viel gesetzt, dass er also durchaus die Chance hat, auch das Turnier zu gewinnen. Die brauchen jetzt dringend Matchpraxis. Man hat auch Kevin Gravitz gesprochen, genau das Gleiche. Also die müssen jetzt schnell in den Saft kommen. Und dafür sind natürlich, die brauchen Matchpraxis, dafür sind diese Turniere ganz, ganz wichtig.
Jetzt findet das unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Also offiziell dürfen ja nur Pressevertreter eigentlich zuschauen. Wie schwierig war das auch den Clubmitgliedern vielleicht zu erklären und sagen, ja, das ist jetzt für euch hier eigentlich Sperrgebiet?
Ja, ganz schwer. Natürlich, wir haben, der Unterschied ist, wenn wir Bundesliga spielen, ist die Anlage komplett gesperrt. Darf also kein Mitglied spielen. Das wird im Großen und Ganzen so auch akzeptiert. Jetzt haben wir die Anlage aufgemacht. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätte es natürlich einen riesen Aufstand gegeben. Insofern läuft das recht angenehm ab. Die Mitglieder akzeptieren das, machen ihre eigenen Spielchen und sagen dann halt, na gut, dann ist es halt so, sie akzeptieren es. Wer will, kann im Livestream gucken. Aber es läuft, muss ich sagen, sehr harmonisch auch unter den Mitgliedern ab. Also da gibt es überhaupt keinen Widerstand.
Welche Voraussetzungen mussten Sie erfüllen, jetzt rein hygienetechnisch etc., dass dieses Turnier durchgeführt werden kann? Weil es ist ja auch ein gewisses Risiko. Wenn hier irgendwas passiert, dann könnte es sein, dass in Deutschland dann auch wieder Tennis erstmal keine Rolle spielt.
Natürlich, natürlich. Also wir haben natürlich Hygienevorschriften beachten müssen, aushängen müssen. Wir haben auch in der Umkleide auf Abstand geachtet. Ich weiß nicht, ob Sie drin waren in der Umkleide. Wir haben Zettel dran hängen, wo wer seinen Platz hat, damit sie nicht zusammenkommen. Wir haben das Hygienekonzept ausgehängt. Wir haben Mitarbeiter rumlaufen, die auf den Abstand eben auch achten, die auf der Anlage darauf achten, dass Mülleimer geleert werden und. Wir haben den Parkplatz, ja die Anlage auch gesperrt, dass Fremde nicht reinkommen, weil sowas natürlich Zuschauer anlockt. Ja, und dann fahren sie rein und schleichen sich dann auf irgendwelchen Wegen Richtung Platz. Und das versuchen zu vermeiden, haben wir eben jetzt auch diese Vorkehrungen getroffen. Ich muss sagen, das hat die Woche eigentlich sehr gut funktioniert. Wir hatten diesbezüglich also keinerlei Probleme.
Was entgeht Ihnen so bei so einer Bundesliga-Saison, die jetzt nicht durchgeführt werden kann? Was entgeht Ihnen so finanziell, beziehungsweise was mussten Sie in diesem Jahr anders machen, was Sie in den anderen Vorjahren anders gemacht hätten?
Also finanziell entgeht uns gar nichts. Die Spieler verdienen nur Geld, wenn sie spielen. Das heißt, die haben keine festen Verträge mit festen Einkommen. Wir machen auch immer nur Einjahresverträge. Insofern, das kann man auch nicht anders machen. Ja. Sonst sind sie mit so einem Club nur in einem hohen Risiko. Der Löwenanteil der Finanzen wird über Sponsoren abgedeckt. Aber das ist auch mit ein Grund, dass wir auch ja gesagt haben zu dem Turnier, das habe ich vorher nicht erwähnt, weil wir auch für die Sponsoren was Gutes tun müssen. Denn wenn wir den Sponsoren sagen, so jetzt haltet euch erstmal zurück, dieses Jahr passiert gar nichts und nächstes Jahr könnt ihr dann wieder kommen, das ist hochgefährlich. Kann man sehr schnell die Lust verlieren, dann kommt irgendwas anderes Interessantes. Nein, wir müssen auch das Ganze für die Sponsoren hochhalten und attraktiv halten und die Sponsoren auch zu so einem Turnier natürlich auch mal mit dazu holen, dass die auch im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren hoffentlich wieder dabei sind.
Aber trotzdem kann man denen ja wahrscheinlich ein bisschen weniger bieten, als wenn das jetzt eben natürlich ein klassisches Turnier ist. Also
völlig klar.
Wie gibt es da vielleicht auch ja, Vorbehalte von welchen, die sagen, no, also sowas wie das hier unter Ausschuss der Öffentlichkeit interessiert mich gar nicht?
Nein, gar nicht. Also die stehen voll dahinter. Da ist natürlich zunächst mal vordergründig die Tennisbegeisterung. Die sind froh, jetzt endlich wieder was zu machen, endlich wieder mal wieder was anzuschieben. Das Schöne dabei ist, dass eben auch von den Medien her da großes Interesse ist, weil halt alles im Moment tot ist. Ja, wir haben, also ich glaube, am ersten Tag haben wir 20 Medienvertreter hier gehabt. Also gigantisch. Das haben wir bei der Bundesliga nicht mal. Und die Außenwirkung, die das jetzt hat, was wir vorher natürlich nicht wussten, ich habe mit dem Christoph Kahrs gestern gesprochen, der sagt, wir haben hier eine bessere Außenwirkung als bei der Bundesliga. Das ist sensationell. Haben wir uns so nicht vorgestellt, haben uns gewünscht, aber nicht gedacht. Insofern läuft es auch von der Seite wunderbar. Das ist genau das, was wir wollten.
Vor 2 Jahren gab es hier noch einen Challenger. Das ist letztes Jahr nach Augsburg gegangen. Hätte eigentlich dieses Jahr dann auch in Augsburg stattfinden sollen. Gibt es so eine Chance, dass man sagt, eventuell dann irgendwann nochmal einen Challenger oder vielleicht ein Future hier? Oder ist dann die Bundesliga wirklich das wichtigere Geschäft für Sie?
Ja. Also aller Voraussicht nach werden wir es also aus jetziger Sicht mal so in naher Zukunft sowas nicht mehr machen. Das scheitert an mehreren Dingen. Es scheitert auch an unserer Lage, Zufahrt, Parkmöglichkeit. Wir müssen sowas immer in Harmonie mit der Gemeinde Pullach abstimmen. Das ist nicht immer ganz einfach mit der Parkerei. Das ist ein hochwertiges Wohngebiet. Da gibt es dann auch Beschwerden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite wird so eine Anlage wie unsere jetzt hier auch sehr strapaziert durch so ein Turnier. Und Mitglieder eben auch eingeschränkt in ihrer Spielmöglichkeit. So toll wie das Turnier war, waren sie hier. War eine tolle Veranstaltung, die haben das auch toll aufgezogen von der Organisation, muss ich sagen. Waren wir angetan, wunderbar. Aber die Bundesliga hat absolute Priorität. Und das ist auch unser Fokus für die nächsten Jahre. Also wir wollen bei der Bundesliga jetzt nicht nur mitspielen. Wir sind ja in 18 sind wir aufgestiegen. Also letztes Jahr das erste Jahr, jetzt wieder nach einigen Jahren erste Bundesliga. Jetzt in 19 wollten wir eigentlich unter den ersten dreien dabei sein. So war die Mannschaft gespickt, aufgestellt. Das ist auch das Ziel für nächstes Jahr und durchaus auch mal mit dem Blick vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben zu schielen, müssen wir schauen. Das hängt ja nicht alleine nur von den Spielern ab, vom Spielerkader ab, sondern das hängt von den Turnieren ab, die zur gleichen Zeit dann stattfinden, welche Spieler man dann zur Verfügung hat. Man braucht halt immer so einen starken Kader, der kann durchaus auch aus seinem Mittelfeld gebildet werden, da muss gar nicht unbedingt ein Top-Spieler dabei sein. Aber sie brauchen halt eine gute Mischung dann für den Spieltag, wer dann zur Verfügung steht. Also da haben wir schon noch ein bisschen was vor den nächsten Jahren. Ja.
Herr Benedikt schien sehr glücklich über diese Woche gewesen zu sein, auch wenn wir letzte Woche zuerst, müssen wir ganz deutlich dazu sagen, ganz, ganz finsteres Wetter hatten. Die ersten 2 Tage waren wirklich nicht schön, aber er bezeichnet auf jeden Fall die Woche als gelungen.
Ja, alles in allem. Er hat ja auch gesagt, der größte Gegner war zu Beginn eben auch das Wetter. Ich hatte das Glück, dann am letzten Tag vor Ort zu sein, wo dann strahlender Sonnenschein war. Ich glaube, die waren sehr froh, weil sie waren ja auch, muss man sagen, die ersten Veranstalter ja dieser Serie. Das heißt, so ein bisschen die Versuchskaninchen dieser ganzen Geschichte. Und das hat auch, glaube ich, viel Interesse bei den anderen noch kommenden Turnierveranstaltern gesorgt. Also man hat sich da auch schon ein bisschen informiert, ein bisschen umgeschaltet auch. Wie machen die das, ja, also beispielsweise dann am Ende eben auch eine Siegerehrung für den Vorrundensieger da des jeweiligen Turniers, dann haben die anderen gesagt, oh ja, ihr macht eine Siegerehrung, ja, das wäre dann für uns ja vielleicht auch ganz interessant. Also das ist ja immer so ein bisschen ein Waggonspiel, auch wenn man als erstes dort auf den Plan tritt und dieses Turnier dann veranstaltet und natürlich unter diesen besonderen Rahmenbedingungen, die dann noch mit dazu kamen, weil jeder Medienvertreter, der dort ja eben auch zugelassen war, musste sich ja registrieren, musste auch die dementsprechenden Antworten geben über sein den Gesundheitszustand, alles im Rahmen dieser Covid-19-Debatte und dann gab es auch Informationen bezüglich der Regeln, die dort auch vorherrschen und ich glaube, die haben das ganz gut gemeistert und das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert.
Mir hat die Anlage erst exzellent gut gefallen. Der Center Court, der reichlich Leuten Platz bietet, auf der anderen einen Seite ist so ein Grashügel, auf der anderen Seite sind dann auch die Plätze, beziehungsweise die Tribüne, ordentlicher Sandplatz-Court, dahinter dann noch sehr, sehr viele Plätze, eine wunderschön gelegene Anlage, auch nur 500 Meter von der S-Bahn-Station entfernt. Das hat mir richtig gut gefallen.
Ja, richtig. Also ich kenne sie auch von den ISA Open, die dort vor 2 Jahren schon mal stattgefunden hat. Da hat man es ein bisschen weniger gesehen, weil da natürlich viel mit Tribünen und auch so einer Eventbühne dann auch dort ein bisschen verbaut war. Aber jetzt war das natürlich zum ersten Mal auch für mich ersichtlich, dass es eben sehr, sehr großflächig ist. Und dieser Court, wo gespielt wurde, der war ja auch ein bisschen tiefer gelegt. Das heißt, hat so ein bisschen exklusiven Charakter dort auch dort gehabt.
Absolut. Und wie gesagt, letzten Freitag, als wir dort waren, war wirklich ganz, ganz hervorragendes Wetter. Und da waren dann auch so ein paar Zuschauer wenigstens. Wir haben hier eigentlich noch nicht offiziell vor Zuschauern gespielt. Ein paar Clubmitglieder waren dann da und haben sich die Spiele angeguckt. Auch die Kollegen waren da und haben sich das angeguckt. Alles natürlich dann auch mit der gebotenen Abstandsregel und mit dem gebotenen Abstand. Aber man hat sich schon vorstellen können, was dann auch los ist, wenn dort Bundesliga-Tennis gespielt wird. Wir haben ja dann auch mit Herrn Benedikt über die Bundesliga gesprochen und dass das ein großes Thema dann auch ist und weswegen dann auch dieses Turnier, dieses Challenger-Turnier dann von Großhesselohe nach Augsburg gegangen ist, weil der Fokus in Großhesselohe ganz klar auf dem Bundesliga-Tennis liegt.
Ja, man hat ja da zu dem Zeitpunkt so ein bisschen eine Kombi versucht. Ja. Also wenn ich mich recht erinnere, da war am Finaltag des Challenger-Turniers gleichzeitig, glaube ich, auch das Aufstiegsspiel des TC Großhesselohe damals in die erste Bundesliga. Und man wollte das so ein bisschen kombinieren. Glaube ich, hat nicht wirklich so ganz funktioniert, na, weil Clubmitglieder dann irgendwie Eintritt bezahlen mussten, weil sie aufs Gelände kamen, um eben auch den Privatorganisatoren des Challenger-Turniers dann dort eben auch den ja das Eintrittsgeld eben bezahlen mussten. Und das hat im Ende eben nicht ganz funktioniert, das zu kombinieren, obwohl von der Idee her es natürlich sehr gut ist, diese beiden Sachen da eigentlich einhergehen zu lassen. Zweimal Spitzentennis an einem Tag ist ja eigentlich eine tolle Sache aus Sicht der Fans.
Jannik Hanfmann hat das Auftaktturnier gewonnen. Er ist komplett ohne Satzverlust durch dieses Turnier gegangen. Man hat bei ihm dann auch schon gesehen, ich habe 2 Matches von ihm, habe ich im Stream gesehen, das Finale leider nicht. 2 Matches von ihm im Stream gesehen, da hat man schon gesehen, er ist so ein bisschen länger im Training, beziehungsweise er hat auch so ein bisschen Matchpraxis schon gehabt. Er hat ja zum Beispiel in der ersten Version dieses Exotennis in Höhergrenzhausen mitgespielt, hatte damals da auch das erste Event gewonnen. Jannik Hanfmann schien gut drauf zu sein.
Ja, und ist ja auch einer der Lokalmatadoren dort in Großhesselohe, beziehungsweise aus dem Münchner Raum. Ich meine, ursprünglich kommt er ja aus Karlsruhe, aber trainiert er eben auch an der Tennisbase in Oberhaching. Und das ist natürlich auch so eine Art Heimspiel. Viele Bundesligaspieler vom TC Großhesselohe waren ja da und er eben auch als Wahlmünchner, wenn man so will, dort mit dabei. Und ja, da merkt man schon, ist der Rhythmus schon da. Andere haben sich ein bisschen schwerer getan. Also ich glaube, man hat eindeutig gesehen, dass das wirklich wirklich wieder Tennis auf dem höchsten Niveau ist. Der ein oder andere braucht natürlich auch ein bisschen länger nach einer so langen Pause. Das ist auch verständlich. Und nicht alle hatten ja auch diese Wettkampfpraxis schon im Vorfeld, wie es eben zum Beispiel an Jannik Hanfmann ja auch hatte.
Jannik Hanfmann hat das gewonnen. Du hast darüber gesprochen, dass manche Spieler diese Möglichkeiten nicht hatten, beziehungsweise dann auch nicht diese Spielpraxis hatten, weil sie vielleicht dann auch zwischendurch mal verletzt gewesen sind, weil sie diese Möglichkeiten nicht hatten, dort in Höhergrenzhausen vor Ort zu sein. Einer dieser Spieler war Matthias Bachinger. Der hat hier nur den 8. Platz belegt, weil er seine ersten 3 Gruppenspiele dann verloren hatte und dann auch im Spiel um Platz 7 dann aufgeben musste beim Stand von 2-5 gegen Milan Welte. Es war ein Knieproblem, was er dann gesagt hat, was dafür Ausschlag gegeben hat, dass er dieses Match gegen Milan Welte aufgeben musste. Aber er ist ganz klar einer, dem noch die komplette Spielpraxis fehlt. Und mit ihm hast du gesprochen und du hast ein paar Fragen stellen können. Wir haben hier nur die Antworten, nicht die Fragen, aber wir können hier vorher mal sagen, was die Fragen waren. Du hast ihn auf jeden Fall gefragt, wie ist es denn jetzt hier ohne Zuschauer und hätte man was anders machen können bei diesem Turnier? Weil Matthias Bachinger hörte sich nicht ganz so zufrieden an, natürlich nach dieser Woche ohne Zuschauer. Das hören wir jetzt.
Ein paar Zuschauer haben wir immer und die Spieler haben trotzdem noch viel mehr Emotionen, weil es einfach um viel mehr geht. Hier spielen wir es halt so runter, dann ohne Ballkinder. Es zieht sich halt alles ein bisschen. Ich meine, man hat das Beste draus gemacht. Unter den Auflagen konnte man nicht mehr machen. Ja. Vielleicht einen anderen Modus spielen, keine Ahnung, dass mehr Action reinkommt. Ja. Dass es nicht so lang dauert vielleicht, weil es zieht sich halt, hat sich halt alles brutal gezogen. Und ja, es ist eine schwierige Situation. Deswegen weiß ich auch nicht, ob jetzt ein Grand Slam ohne Zuschauer wirklich gut für den Tennissport ist. Ja. Ich meine, Fußball ist schon zäh zum Anschauen, finde ich. Und das ist noch ein Mannschaftssport, da sind ein paar mehr Leute auf dem Platz. Man spielt 1-1 auf dem Arthur Ashe Stadium von mir, oder zum Beispiel, gell? Ja, das ist einfach sehr, sehr schwierig. Und im Nachhinein weiß man natürlich immer mehr oder besser, wie es war oder wie es hätte sein können. Aber man muss schon sich fragen, ob das alles Sinn macht. Ja, ja, wir haben uns auch mehrmals diskutiert mit den Spielern, was hätte man anders machen können. Ich denke, man hätte einiges versuchen können. Vielleicht einen anderen Modus, vielleicht bis 4 spielen, dass es alles ein bisschen schneller geht.
Also Fast Forward Format wäre zum
Beispiel. Genau, so wie bei Next Gen. Warum nicht? Das ist ein super Turnier, um das auszuprobieren. Keine Ahnung, Shot Clock machen. Auch wenn du Bälle selber machen kannst, dann musst du halt vielleicht schnell zum Ball laufen oder keine Ahnung. Das halt ein bisschen mehr, dass alles ein bisschen schneller geht, meiner Meinung nach. Ja. Dann gehst du halt zum Ball, dann gehst du zum dem Ball, vergeht eine Minute, bis der nächste Ballwechsel stattfindet. Ich denke schon, dass das eine Überlegung wert gewesen wäre. Einfach mal was anderes probieren. Ich meine, warum nicht hier?
Matthias Bachinger hat auch über dieses Zoom-Meeting gesprochen, was letzte Woche für die ATP-Spieler abgehalten worden ist. Und dazu hat er sich auch geäußert.
Mit dabei? Nee, ich habe hier gespielt, dann war ich beim Physio, aber ich habe mit ein paar Kollegen gesprochen und die meinten, es war wild. Weil es waren 400 Leute in einem Zoom-Meeting. Ja. Ich meine, was willst du erwarten? Also ich meine, dass da was Konstruktives rauskommt, ist. Ich glaube, das wusste jeder, dass das nicht passiert. Und da wurde halt drüber gesprochen, dass halt dass die verschiedenen Szenarien für die US Open da sind. Ja. Was am Ende passiert, weiß ich nicht. Aber da ging es dann auch allgemein ATP-Tour und Challenger-Tour. Da ging es vorgewillt durcheinander. Und am Ende wurde gar nicht mehr über das Thema US Open gesprochen, wurde mir erzählt. Deswegen ist natürlich nichts dabei rausgekommen. Aber es war natürlich auch selbstverständlich.
Und zum Thema Zielsetzungen, was will er erreichen, beziehungsweise mit 33 Jahren ist er ja auch schon ja, so ein bisschen im Herbst seiner Karriere, worauf möchte er denn nochmal Wert legen? Auch darauf hat er dann Florian Heer im Gespräch geantwortet.
Das erste Ziel ist mal wieder zu spielen, dass es losgeht, klar. Und dann kann man sich mehr Gedanken verlieren darüber. Aber nee, eigentlich hat mir die Corona-Pause auch ganz gut getan, weil ich ein bisschen abschalten konnte, wie die meisten Spieler. Und eigentlich bin ich noch mega heiß und motiviert. Ja. Also ich will nochmal Gas geben, wenn es losgeht. Und wann es auch ist. Ja. Vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht Ende dieses Jahres noch. Dieses Jahr. Deswegen, nee, ich versuche nochmal Gas zu geben. Versuche nochmal alles reinzulegen. Und dann, vielleicht klappt es auch mal. Vielleicht nicht, dann ist es gut. Dann ist halt irgendwann vorbei vielleicht auch. Und dann kann ich trotzdem auf eine schöne Karriere zurückblicken, wenn es dann soweit ist. Aber noch mache ich mir nicht so viel Gedanken drüber, sondern versuche einfach noch das Beste rauszuholen, Körper fit zu halten und dann schauen wir mal, was geht. Ich meine, heutzutage kann man ja locker mit bis 35, 36 Top-Niveau spielen.
Matthias Bachinger war einer der wenigen, die wirklich ja, unzufrieden waren von dieser Woche. Erstmal alle Spiele verloren, dann der Modus, der eben nicht so ganz behagt hat. Er hat in den ersten 2 Tagen hat er dann auch bei Regen bzw. bei stärkerem Regen gespielt. Er war nicht zufrieden.
Ja, ich glaube, er war allgemein, wie gesagt, mit dem, was auf dem Platz er vielleicht zu leisten imstande ist, eben nicht zufrieden zu diesem Status, weil er eben gehemmt war, auch durch die Verletzung. Aber er hat eben auch gesagt, dass der Modus ihm vielleicht nicht ganz taugt. Also ihm hat so der nötige Pep, glaube ich, gefehlt. Das kann man eindeutig sagen, wenn man jetzt Moratoglu als Beispiel oder als Gegensatz nimmt, ja, was dort eben experimentiert wird. Da hat er sich schon ein bisschen was gewünscht, das wenigstens ein Fast-Format, also ähnlich wie vielleicht bei den Next-Gen-Finals dort mit am Start gewesen wäre, dass das Ganze eben auch ein bisschen schneller gelaufen wäre. Und ja, also dahingehend hat er ein bisschen gehadert, glaube ich, mit den Bedingungen. Gut, dass die Zuschauer nicht da sind. Ich glaube, das hat am Ende gar keinem gefreut. Ich denke, das ist relativ klar, denn dass der Sport hier eben auch von Emotionen lebt, das ist, glaube ich, offensichtlich. Und dadurch, wie er es ja auch beschrieben hat, wirkte das ein bisschen trostlos. Aber er war im Allgemeinen, glaube ich, auch wegen seiner Performance eben ein bisschen down, muss man ganz klar sagen, beziehungsweise eben auch, dass so eine Verletzung ja auch wieder ein Rückschlag sein kann.
Er war verletzt, das Knie hatte sich so ein bisschen gemeldet und deswegen ist er dann auf Nummer sicher gegangen in diesem letzten Spiel gegen Milan Welte und hat dann gesagt, ja gut, nächste Woche, wenn die Trostrunde losgeht, dann bin ich auf jeden Fall wieder dabei und dann gibt es ja vielleicht ein paar Matches. Aber er könnte ja zum Beispiel auch einer derer sein, die darunter leiden, dass die US Open vielleicht sogar ohne Qualifikation ausgespielt werden. Das ist ja alles noch für diese Spieler wirklich komplett, ja, hängt das alles noch in der Luft.
Ja, es hängt überhaupt der ganze Plan, Kalender, der ja nicht existent ist und es sich im Moment ja alles nur darauf wartet, was machen die Grand Slams, ja, weil danach kommt ja immer alles weitere. Zum Thema US Open, da hat er allerdings ja keine Vorbehalte gehabt, da wird ja auch heiß diskutiert, ob einige dort sagen, na, also ist mir das noch ein bisschen zu heiß, die ganze Geschichte bezüglich des Virus, oder geht man damit relativ locker um, und Bachinger hat da eigentlich zu denen gehört, die gesagt haben, also damit hätte ich kein Problem, ja, also wenn es morgen in New York losgehen würde, auch für ihn, dann wäre er auf jeden Fall mit dabei.
Ja, auf jeden Fall wäre er mit dabei. Matthias Bachinger hat den 8. Platz belegt bei diesem Turnier. Er hat im Finale um Platz 7 hat er verloren, beziehungsweise musste er aufgeben gegen Milan Welte. Und Milan Welte ist einer von diesen Nachwuchsspielern, die ihre Position und die Möglichkeit, die ihnen gegeben worden ist, hier mitzuspielen, die haben sie so ein bisschen dann auch genutzt. Milan Welte war bei diesem Turnier in Großhesselohe dabei und hat auch mitgespielt und hat wirklich gut mitgespielt. Er hat sein erstes Spiel gegen Peter Gojovcic gewonnen. Danach hat er gegen Daniel Masur verloren in 2 Sätzen und dann auch noch gegen Kevin Krawitz in 2 Sätzen verloren. Aber trotzdem, dieser Sieg gegen Peter Gojovcic wird ihm Auftrieb gegeben haben. Und er war dann auch im Spiel um Platz 7 erfolgreich. Und Milan Welte hattest du dann auch im Gespräch und hast ihn erstmal gefragt, wie es denn war, als Corona kam, was mit ihm passiert ist und wie er das aufgenommen hat. Das hören wir jetzt.
Ich war 2 Wochen da, habe dann verloren, bin direkt abends heimgeflogen. Ich hatte noch Glück, weil an dem Mittwoch ging es noch, und ich glaube freitags oder samstags ging es dann so richtig los, dass die ersten Länder dicht gemacht haben, dass die Grenzen dazugegangen sind und dass dann auch schwieriger wurde, überhaupt noch Flieger nach Hause zu bekommen. Und von daher hatte ich da Glück, dass ich da noch einen Flug bekommen habe und eigentlich zu Hause war, bevor es richtig losgegangen ist.
Milan Welte war ein Spieler oder ist ein Spieler, der letztes Jahr auf sich aufmerksam gemacht hat bei den US Open, als er das Viertelfinale im Juniorenwettbewerb erreicht hat. So ein bisschen ja, wie Kai aus der Kiste. Er kam mit als letzter Spieler in dieses Hauptfeld rein und hat dann das Viertelfinale erreicht und hat da wirklich für Aufsehen gesorgt. Wie waren die US Open denn für ihn damals, so das erste wirklich große Turnier? Auch darauf hat er geantwortet.
Ja, auf jeden Fall. Ich musste erstmal das Abitur noch hinter mich bringen. Habe dann versucht, so viel Punkte wie möglich noch zu sammeln, um irgendwie die kleine Chance da zu nutzen, noch dahin zu kommen. Ich bin dann als allerletzter in die Quali gerutscht. Also ich stand auf der Warteliste, bin dann rübergeflogen, und als ich drüben angekommen bin, war ich drin in der Quali. Und vom ganzen Drumherum auf der Anlage da mal spielen zu dürfen, auf den Plätzen vor so vielen Zuschauern spielen zu dürfen, war natürlich eine tolle Erfahrung. Und bis jetzt auch das professionellste und am besten organisierteste Turnier, was ich gespielt habe.
Ja, Milan Welte haben wir seit letztem Jahr, seit den US Open, so ein bisschen auf dem Zettel. Und er ist ja auch so ein bisschen einer von den jungen Spielern, die jetzt wahrscheinlich auf Future-Turnieren spielen würden, die jetzt eine ganze Menge machen würden, um ihr Ranking zu verbessern, um nach vorne zu kommen. Das passiert halt im Moment alles nicht. Und da ist er wirklich komplett ja auf Bremse getreten worden.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig für die, weil gerade die jetzt diesen wichtigen Wechsel vom Junioren- zum Seniorenbereich vollziehen möchten, und du hast schon gesagt, sie würden also jetzt hauptsächlich auf der ITF World Tennis Tour unterwegs sein, was ziemlich tough ist, wenn man eben aus den Juniorenbereichen rauskommt, und diese Phase, ja, die können sie jetzt eigentlich im Endeffekt nicht nutzen, sie können keine Erfahrungen sammeln, und beziehungsweise wird sich eben ein bisschen nach hinten verlagern, ja, kann vielleicht so ein bisschen als verlorene Zeit dann auch gelten, und deshalb ist eben auch so ein Turnier, wie das jetzt hier vom DTB ins Leben gerufen wurde, dann zumindest eben eine Art von Ausgleich und eine ganz gute Alternative, die ihm hier geboten wird. Ganz interessant bei ihm ist ja, es waren ja bisschen hatte das ja einen lokalen, regionalen Charakter. Also man hat die Spieler ja auch verteilt auf den jeweiligen unterschiedlichen Austragungsstätten, eben auch von wo sie her ursprünglich stammen. Das heißt, wir haben hier in Großherzogenaurach natürlich mit viel süddeutschen Spielern zu tun gehabt. Er kommt ja ursprünglich aus dem Saarland. Das heißt, er war einer von den wenigen Auswärtigen, die dann eben auch im Hotel sein mussten, während die meisten anderen ja in dem heimischen Bett schlafen konnten. Das heißt, er hatte vielleicht auch so ein bisschen das Tourgefühl, was ja vielleicht auch der ein oder andere Tennisspieler während dieser Pandemiephase dann ja vielleicht dann am Ende nach einigen Wochen und Monaten dann doch auch vielleicht vermisst hat. Das konnte er zumindest wieder ein bisschen genießen, oder er konnte auf jeden Fall musste mit diesem Gefühl daneben hier auch leben.
Und Milan Welte war so ein bisschen der Leidtragende von drei Spielern, die einen Sieg und zwei Niederlagen hatte. Seine klare Niederlage gegen Kevin Kravitz im letzten Vorrundenspiel, die haben dafür gesorgt, dass er dann nur auf Platz 4 gelandet ist. Hätte er 4 Spiele mehr gemacht oder 5 Spiele mehr gemacht, wäre er an Peter Gojovcic noch vorbeigezogen und hätte dann im Spiel um Platz 5 und 6 dann mitgespielt. So hat Milan Welte aber trotzdem, glaube ich, einen wirklich guten Eindruck hinterlassen, und auch er wird dann natürlich in der Trostrunde spielen, beziehungsweise in der Zwischenrunde. Milan Welte, eines der großen Talente, die das deutsche Tennis im Moment hat. Über ein anderes Talent, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und der Challenger Corner, die sich mit dem Turnier in Großhesselohe befasst. Die Challenger Corner, heute ganz im Sinne der German Pro Series, die in der letzten Woche ihre Vorrunde stattgefunden hat bei den Männern. In dieser Woche findet die Vorrunde bei den Damen statt, dann an drei anderen Standorten. In der letzten Woche waren die Herren in Troisdorf, Überlingen, Großhesselohe und Neuss am Start. Und wir waren in Großhesselohe am Start, Florian Heer und ich. Und wir haben letzte Woche dann auch mit Max Rehberg gesprochen. Max Rehberg ist eins von den großen deutschen Talenten, 16 Jahre alt noch, Jahrgang 2003. Und auch er war in der letzten Woche dabei und er hat im Spiel um Platz 3 mitgespielt. Und dort hat er gegen Kevin Kravitz gewonnen in einem, ja, knapp 3-Stunden-Kracher, möchte ich sagen. Wir haben alles gesehen, Florian, von diesem Spiel. Die beiden haben es richtig genossen, auf dem Platz zu stehen bei 25 Grad und Sonnenschein.
Ja, die haben es richtig ausgenutzt. Und wie vorher schon erwähnt, ich glaube gerade für den jungen Max Rehberg, 16 Jahre, der amtierende deutsche U16-Meister, für den war es natürlich eine tolle Geschichte, gegen einen Teil zumindest der noch amtierenden Roland Garros Doubles Champions dort auch antreten zu können. Und ja, kann man nachvollziehen, dass er sich da natürlich reingehängt hat und auch da nichts abgeschenkt hat, und war ein richtig klasse Fight, muss man sagen. Und ja, es sind, glaube ich, in Tiebreak dritten Satz noch gegangen, oder?
Ja, 7-6 im dritten Satz ist es ausgegangen für Max Rehberg, und 7-4 hat er den Tiebreak gewonnen, und ich hatte mit ihm dann auch gesprochen nachher im Nachhinein, und die Antwort ist leider nicht zu verstehen, aber ich hatte ihn gefragt, ab welchem Zeitpunkt wollte er denn wirklich dieses Match gewinnen, weil natürlich ist das alles eine Exhibition, und er sagte, ja, ich möchte schon gewinnen immer die Matches, aber ab einem gewissen Zeitpunkt, so nach 2 Stunden, habe ich gedacht, jetzt will ich das auch durchziehen. Da war dann auch bei beiden auch wirklich der Ehrgeiz zu spüren, nee, das schenken wir jetzt nicht hier, wollten beide das Match gewinnen.
Ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, jetzt haben sie, die Tennisspieler haben sich ja jetzt über Wochen hinweg auch der mangelnden Matchpraxis beschwert, sage ich jetzt mal, ja. Und jetzt haben sie natürlich die Wettkampfsituation, und dann muss man natürlich hier auch in Wettkampfbedingungen alles geben. Ich glaube, das steht dann außer Frage. Und das ist ja, ich glaube, ähnlich auch wie bei jedem anderen Profisportler, wenn es dann hier in die Competition reingeht, dann schaltet man auch viel Äußeres aus. Also dann ist es auch egal, ob es jetzt hier um ATP-Punkte geht, ob es um den Grand Slam-Sieg geht oder ob es in Anführungszeichen nur die DTP Pro Series ist. Also ich glaube, dann ist die Motivation einfach da und ist auch richtig, und dann gehört der Schalter einfach umgelegt.
Absolut. Ich habe Max Rehberg hinterher im Interview gefragt, was ihn denn diese Woche jetzt auch sportlich gebracht hat, und das hat er darauf geantwortet.
Also am meisten auf jeden Fall die Erfahrung. Ich meine, als junger Spieler hat man das nicht, jede Woche gegen so gute Spieler zu spielen, gegen ältere Spieler zu spielen. Und ich glaube, das habe ich diese Woche ganz gut ausgenutzt und mich von Spiel zu Spiel gesteigert und das ganz gut umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe.
Max Rehberg wollte eigentlich in diesem Jahr in die Qualifikationen zu den Junioren-Grand Slams. Auch er ist natürlich jetzt ausgebremst worden durch Corona, und wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie es dann mit den US Open weitergeht, wie es dann auch mit den Junioren-Wettbewerben dann weitergeht. Im Moment sprechen wir ja nur über ATP und WTA und vielleicht über die Doppelwettbewerbe, aber die Junioren sind da ja auch noch außen vor im Moment, und wie das weitergehen wird, das wissen wir alle noch nicht so genau. Auch Kevin Kravitz war dann noch hinterher in der Pressekonferenz und ich habe mit ihm über das Match gesprochen und vor allen Dingen, was ihm diese Woche sportlich gebracht hat, weil er hat jetzt zum ersten Mal seit Antalya 2019 vier Einzel am Stück gespielt und das ist ja dann jetzt auch schon ein Jahr her, er hatte seine Karriere komplett aufs Doppel verlegt und da habe ich ihn gefragt, was ihm die Woche denn jetzt hier sportlich gebracht hat.
Also ich finde es erstmal cool, dass so eine Serie überhaupt ins Leben gerufen worden ist und dass man einfach ein paar Matches hat. Klar, ich meine, ich spiele jetzt überwiegend jetzt Doppel, aber trotzdem finde ich es gut, auch ein paar Einzelmatches zu haben. Allein einfach mal zu sehen, mit den anderen Jungs sich zu messen und so, auch mit so Top-Jungs, auch mit Youngsters und so und wo der aktuelle Stand ist. Und es macht mir grundsätzlich immer sehr, sehr, sehr viel Spaß und ja, ich glaube, für mich hat das Einzel jetzt, wie gesagt, keine hohe Priorität, logischerweise, aber trotzdem finde ich es cool. Ich bin einer, der viel, viel Matches spielen will und egal, jetzt Einzel oder Doppel, ich meine, besser als gar nichts auf jeden Fall. Man arbeitet ja trotzdem, dass man fit bleibt, dass man viele Matches jetzt hat, also Matchpraxis. Klar, natürlich ist Doppel ein anderes Spiel, ist eine andere Sportart, würde ich sagen, aber ja, man kann man schon Aufschlag surfen, Volley oder so mal hier mit einbauen, wie ich heute auch ganz gut gemacht habe, weil die Verhältnisse auch sehr warm waren und so. Und deswegen war das ganz gut. Und mit ins Doppel ist natürlich schwierig, weil es einfach zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Aber allein sich körperlich mal wieder hoch zu pushen durch die Matches, auch mal körperlich dahin zu trainieren wieder, in einer Matchform ist immer, finde ich, sehr, sehr angenehm. Also da kann man wieder Fitnesszustand ein bisschen erhöhen und ich glaube aber, wenn die Tour anfängt, dass es auch mit Doppel wieder losgeht.
Es gibt im Moment Diskussionen dann auch, dass das Doppel mit weniger Spielern vollzogen wird, bei den US Open vielleicht nur mit 24 Doppeln. Außerdem hat Marion Bartoli dann in der letzten Woche ein Interview gegeben, wo sie gesagt hat, ja, als erstes wird das Doppel abgeschafft werden, wenn wir in irgendeiner Weise Anpassungen haben müssen an das Welttennis. Und daraufhin hat sich auch dazu hat sich Kevin Kravitz geäußert, ob er so ein bisschen Angst hat, dass das Doppel stiefmütterlich behandelt wird. Das war seine Antwort.
Nee, Angst eigentlich nicht. Also klar, ich meine, wenn man jetzt hört von US Open, dass sie einen 24er Draw machen, ist natürlich bitter für manche andere. Ich meine, klar, wir sind in dem Luxusproblem oder im Luxus, dass wir da trotzdem dabei sind. Aber trotzdem, klar, ich meine, für die Hinteren oder die 30 stehen, 40 stehen, die können jetzt mich nicht spielen. Das finde ich auch, finde ich extrem blöd, weil warum sollen sie das Feld im Doppel jetzt kleiner machen, sondern ganz normale Felder machen? Also das macht, glaube ich, jetzt auch keinen Unterschied, ob du jetzt 24er oder 64er hast. Es sind einfach ein paar mehr Spieler da, aber Angst habe ich, glaube ich, jetzt nicht. Also was Frau Bartoli da gesagt hat, ich meine, da war jetzt sehr unverständlich.
Kevin Kravitz hat sich sehr klar geäußert zu diesem Thema Doppel. Er sagt, er würde hinfahren. Er sagt dann auch, das, was Marion Bartoli da gesagt hat, das könne er nicht so ganz nachvollziehen. Kevin Kravitz ist auf jeden Fall guter Hoffnung, dass er Doppel spielen kann. Und er ist ja auch in einer luxuriösen Position zusammen mit Andreas Mies, dass die beiden so sehr gut in der Weltrangliste stehen.
Absolut, aber ich glaube, er hat auch jetzt dieses Einzelturnier sehr genossen. Ne? Also hat wahrscheinlich mal wieder festgestellt, wie groß der Court so tatsächlich ist. Und er hat ja, du hast das Turnier in Antalya angesprochen, ich war zu der Zeit ja auch vor Ort und konnte da mit ihm sprechen. Er hat sich zum ersten Mal im Einzel überhaupt für ein ATP-Tour-Event qualifizieren können. Und es ist natürlich jetzt für ihn eigentlich unmöglich, mehr Einzel zu spielen auf der regulären Tour, weil dadurch, du hast es angesprochen, ja, er mit Andreas Mies inzwischen in Sphären im Doppel ja gelandet ist, indem sie ja immer zu den Favoriten eigentlich bei den ATP-Turnieren ja schon mit dazu zählen. Siehe auch die Erfolge natürlich bei den Grand Slams. Das heißt, da kommt er natürlich bei den Turnieren, an denen sie jetzt antreten, mit seinem Einzelranking überhaupt gar nicht zum Zuge. Das war auf Challenger-Ebene noch anders. Da hatte er dann ab und an auch noch mit seinem Einzelranking die Möglichkeit, zumindest Quali oder eben auch mal vielleicht sogar ein Hauptfeld bei den Challenger-Turnieren im Einzel zu spielen. Das ist natürlich jetzt weggefallen und damit ist der Fokus komplett auf dem Doppel, aber ich glaube, so wie ich ihn Kevin eingeschätzt habe und kenne und wie er dann eben auch das Einzel gegenüber dem Einzelspiel auch immer wieder geäußert hat, da hat er, glaube ich, schon ein bisschen Bock drauf gehabt, da in Großhesselohe auch im Einzel zu spielen und das ja jetzt auch noch weiter in der Zwischenrunde tun darf.
Ja, er hatte, wie gesagt, das Spiel um Platz 3 erreicht, nachdem er zwar nur einen Sieg in der Vorrunde geholt hatte, aber den so klar gegen Milan Welte, dass er sich dann qualifiziert hatte als Zweiter in dieser Gruppe hinter Daniel Masur, der alle 3 Matches gewonnen hatte, und noch vor Peter Gojovcic und Milan Welte. Und er ist auf Platz 2 gekommen und er würde, wie gesagt, die US Open dann mit Andreas Mies spielen, zu diesem Zeitpunkt, wo er dann mit uns gesprochen hat. Wir haben auch mit Peter Gojovcic gesprochen. Peter Gojovcic, der auch ja so ein bisschen wie Matthias Bachinger unter der eigenen Form zu leiden hatte. Peter Gojovcic hat kein einfaches Spiel, wenn man sich seinen Vorhandgriff anschaut. Der braucht sehr viel Training und der braucht auch viel Matchpraxis, um dann wieder in den Schlag reinzukommen. Und Peter Gojovcic stand uns dann auch für ein längeres Interview zur Verfügung. Wir haben es mal jetzt komplett gelassen, auch mit den Fragen, mit unseren Fragen drin, weil man es ganz gut verstehen konnte. Und das sind die 7-8 Minuten mit Peter Gojovcic von der Pressekonferenz letzte Woche in Groß-Hesselohe.
Vielleicht erstmal natürlich jetzt Fazit, ein paar Tage hier in Groß-Hesselohe gespielt. Wie schaut's aus? Wie waren die Erfahrungen?
Waren wieder neue Erfahrungen, ja. Also nach der Corona-Zeit oder ist ja jetzt immer noch, ist ein bisschen schwieriger gewesen, ja, muss ich sagen. Für mich war es selber ja jetzt nicht das beste Turnier, ne? Muss man klipp und klar sagen. Ne? Aber man fängt ja wieder von null an nach der Corona-Zeit und jedes Spiel ist halt offen und am Anfang weiß man ja nie, was passiert, finde ich. Die ersten Spiele sind immer schwierig und ich bin auch nicht so der richtige Sandplatzspezialist und dann war es ja auch noch regnerisch, also insofern war es nicht so gut für mich.
Gut, das ist das sportlich auf der einen genau. Seite, aber ich glaube, man ist aber auch froh, dass man wieder zurück auf den Platz gegangen ist.
Absolut, ja. Also insofern, andererseits muss ich auch sagen, das letzte Turnier, was ich gespielt habe, war Indian Wells. Bin dann zurückgeflogen und dann war es ja eigentlich der Lockdown und muss sagen, für mich selber war es recht angenehm. Weil wenn du dann 13, 14 Jahre unterwegs bist, ständig und war mal komplett was anders, also insofern ein bisschen runterzukommen, das tat mir auch ganz gut. Aber nichtsdestotrotz, der Wettkampf hat natürlich irgendwann mal gefehlt, ja.
Durch die Pause hat sich da der Fokus in irgendeiner Weise verändert, für dich auf die Karriere dann auch, wie jetzt in die nächsten Monate und Jahre geplant sind? Ich meine, wir wissen alle noch nicht, wie es
weitergehen wird. Richtig, ja, genau. Fokus hat man dann in dem Sinne keinen gehabt, ne? Weil einfach keine Turniere stattfanden, ne? Und hab mir auch nicht gewusst, wann es wieder losgeht. Der Fokus war da, körperlich natürlich fit zu bleiben, ja, dass man da wieder. Ich habe auch natürlich was anders gemacht, ja, also heißt Inliner fahren oder sowas, habe längere Ausdauereinheiten mal gemacht, so richtig ausgepowert, das war ganz cool. Nichtsdestotrotz koche ich auch leidenschaftlich gerne, ja, also insofern habe ich da ja auch paar Rezepte selber kreiert und ausprobiert. Ab und zu schmeckt es, ab und zu nicht. Ja. Aber ja, wie gesagt, es war mal ganz angenehm.
Jedes Turnier, Matthias Bachinger hat es ja auch gesagt, lief sportlich jetzt auch nicht ganz so gut, aber ja. Hat auch gesagt, ja, er fand das so ein bisschen, auch ein bisschen zäh, ist alles ein bisschen langatmig vielleicht, auch hätte sich vielleicht ein bisschen ein peppiges Format gewünscht. Wie fandest du das?
Schwierig, ne? Vielleicht für die Serie wäre interessant gewesen, was anders vielleicht zu machen. Ja, so vielleicht wie bei Next Gen vielleicht, ne? Also Sätze bis 4 oder Encore-Coaching oder mit Mikrofon oder irgendwie sowas, ne? Das wäre irgendwie ganz witzig gewesen. Das kann ich ja nicht dazu sagen, ne?
Wie hat sich das Spiel jetzt angefühlt jetzt?
Für mich nicht gut.
Nein, aber nach 3 Monaten Pause, ja. wie lange brauchst du dann, um wieder in einen halbwegs ordentlichen Rhythmus reinzukommen, bei jetzt besseren Bedingungen dann auch für dich, nicht auf einem langsamen Sandplatz, auf einem langsamen nassen Sandplatz?
Man braucht ein paar Turniere immer, ne? Also bis ich da mein Spiel gefunden habe, momentan weiß ich auch noch nicht, wie ich spielen soll, entweder schnell oder langsam oder irgendwie sowas, ne? Der erste Match war, bin ich nur drauf gegangen, das war eigentlich irgendwie gefühlt, hat sich nicht gut angefühlt. Zweiten Satz habe ich irgendwie reingespielt, was jetzt auch nicht so mein Spiel war, hat sich aber auch nicht richtig angefühlt, obwohl ich gewonnen habe. Und gegen Daniel hat gut gespielt natürlich, ja, hat zwei Matches dann vorher gehabt. Also insofern, ja, also braucht man immer ein paar Turniere. Ja. Oder der Roger spielt ja Wimbledon und gewinnt Wimbledon, ne? Also das ist ein Talent. Oder Spielfinale, ja.
Diese ganzen Hygieneauflagen, die es ja gibt,
ja.
Inwieweit hat euch das beeinträchtigt oder wo habt ihr das überhaupt richtig gespürt, außer dass jetzt keine Zuschauer da sind? Oder sagt ihr, ansonsten war das eigentlich wie immer?
Puh. Es ist halt irgendwie ein bisschen anders gewesen, ne? Also die Zuschauer fehlen natürlich. Ballkinder fehlen. Ist ja auch ein richtiges Kriterium. Und die Linienrichter natürlich auch. Also insofern war das komplett anders zu spielen. Ja, das stimmt.
Ja. Jetzt, die ATP versucht alles, um in irgendeiner Weise US Open und French Open hinzubekommen. Es gibt sehr, sehr viele Diskussionen. Warst du bei dem Call mit dabei von der ATP jetzt diese Woche? Wie siehst du diese Diskussionen, die jetzt im Moment laufen, dass eventuell Cincinnati in New York stattfindet, dafür keine Qualifikation? Da wärst du dann ja auch von direkt betroffen, weil dann wahrscheinlich keine Qualifikation spielen wirst. Würdest du dir überhaupt vorstellen können, jetzt im Moment nach New York zu fliegen und dort eine Qualifikation zu spielen?
Gute Frage, ja. Sehr gute Frage. Ich glaube, gerade unter Umständen... gute Frage. Wahrscheinlich würde ich nicht fliegen.
Aber wie verfolgst du die Diskussion im Moment?
Also wie gesagt, den Call, der war erst gestern, da war ich nicht dabei und oder vorgestern. Und genaue Details weiß ich auch nicht, da kann ich jetzt dazu auch gar nichts sagen. Mhm. Da glaube ich, waren die anderen Jungs, die, weil ich habe ja da mit Kevin noch gespielt, da war ja Regenunterbrechung und habe jetzt auch noch keinen Tourmanager angerufen. Und am Montag kommt eigentlich meistens immer die E-Mail raus, was sie besprochen haben und dann weiß ich eigentlich da mehr.
Also lässt das erstmal auf dich zukommen.
Genau, ja.
Wenn jetzt Corona oder so weiter nicht gewesen wäre, Anfang des Jahres, wie hast du so deine Zielsetzungen für das Jahr eigentlich angesehen? Also,
ja, das ist schon wieder Anknüpfe, wo ich stand einfach. Ne? Ich hatte eigentlich auch eine ganz gute Ausgangsposition. In Australien habe ich ganz gut gespielt. Dann habe ich eigentlich fast bis Washington, eigentlich bis August, nichts zu verteidigen gehabt. Und dann kam halt die Corona-Pandemie und weiß jetzt auch nicht, wie das funktioniert mit dem Ranking und Punktesystem, da weiß ich auch gar nicht, wie das funktioniert. Es kann halt keiner vorhersagen einfach, was passiert und wie es passiert.
Ja, Peter Gojovcik, auch er leicht verletzt, konnte im Finale beziehungsweise im Spiel um Platz 5, hat er dann trotzdem spielen können gegen Tobias Simon. Der musste aufgeben beim Stand von 3-3 und deswegen hatte dann Peter Gojovcik den Platz 5 erreicht. Ja, für ihn dann auch eher eine Woche mit gemischten Gefühlen.
Ja, Peter Gojovcik gehört auch zu den Spielern, muss man sagen, die kamen ja auch ein bisschen aus dem Formtief. Also wenn man sich die Ergebnisse so 2019 anschaut, die waren jetzt nicht besonders herausragend. Hat dann allerdings zu Beginn 2020 einen richtig guten Start gehabt, hat sich in Australien bei den Australian Open hier auch fürs Hauptfeld qualifiziert, ist dann auch in der zweiten Runde erst gegen Pablo Cardenia Busta verloren und war vielleicht wieder so auf dem Weg, wieder zu seinem besten Tennis zu kommen und dann kam eben die Pause, die Zwangspause durch Corona und ich glaube, er ist auch ein Spieler, der braucht immer ein bisschen, ne? Also da muss wieder erst auch die Form gefunden werden, du hast schon angesprochen, auch die Technik, vielleicht auch die Stellung zum Ball, die Spritzigkeit, die man dann eben auch hat, dazu kamen die Rahmenbedingungen, die jetzt nicht unbedingt ihm auch liegen, also da ist eben auch noch ein bisschen Zeit, die er dann hat und dann eben auch nutzen kann, wenn es mit der Tour wieder gut losgeht und hoffen wir, dass er dann eben auch an die Ergebnisse Anfang des Jahres aus Down Under dann vielleicht auch wieder anknüpfen kann.
Er hat ja im Interview dann auch gesagt, er hätte bis Washington nichts zu verteidigen gehabt. Er war jetzt schon wieder ran an den Top 100 und hätte ja wirklich einiges machen können dann auch, auch wenn Sandplatz jetzt nicht sein Lieblingsbelag ist. Aber du hast es gesagt, in Australien bei den Australian Open hat er 4 Matches gewonnen, hat gegen Christopher Eubanks in der ersten Runde gewonnen, dann gegen Pablo Carreño Busta in 4 Sätzen verloren. Da war auch mehr drin. Ich habe das Match damals live vor Ort gesehen und da war auch ein bisschen mehr für ihn drin. Er zeigte sich dort wirklich in guter Form und hat dann danach 2-3 Erstrundenniederlagen gehabt, aber wie gesagt, er hätte bis Washington wenig zu verteidigen gehabt. Auch Peter Gojovcic ist ausgebremst worden, aber wir sehen ihn in der Zwischenrunde dann auch hoffentlich wieder. Er hat hier den Platz 5 erreicht bei diesem Turnier in Großhesselohe. Und dann haben wir quasi kurz vor Toreschluss nochmal ein Interview bekommen mit Lutz Steinhöfler. Er ist zweiter Vorsitzender des Blau-Weiß Neuss und in Neuss gab es letzte Woche auch ein Turnier der Vorrunde hier dieser German Pro Series und mit ihm habe ich sprechen können und über das Turnier sprechen können beziehungsweise über seine Erfahrungen, die Erfahrung von Blau-Weiß Neuss mit diesem Turnier, vor allen Dingen, weil dort ja auch Zuschauer zugelassen waren. Das hört ihr jetzt, dieses Interview mit Lutz Steinhöfel. Herr Steinhöfel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch.
Ja, gerne.
Herr Steinhöfel, Sie sind bei Blau-Weiß Neuss, die letzte Woche dann auch Teil dieser German Pro Series Vorrunde waren. Wenn Sie als erstes mal ein Fazit ziehen wollen würden, wie ist es gelaufen die letzte Woche?
Also medial hervorragend, weil wir eine Aufmerksamkeit hatten, die man so schnell natürlich nicht hat. Aber unter diesen Corona-Bedingungen war das eben sicherlich eine Ausnahmesituation, auch medial. Und ich glaube, dass wir vom Fazit her äußerst zufrieden sein können.
Es hat ja in den ersten 1-2 Tagen hat das Wetter nicht ganz so mitgespielt, aber zum Wochenende wurde es dann auch besser für Sie.
Ja, wir haben keine Regenunterbrechungen gehabt. Ich glaube, alle jeweils an allen 4 Turniertagen sind die 4 Matches hintereinander gelaufen. Und wir hatten ja immer so einen Break vor dem dritten Match, weil wir da immer den Herrn Struff haben spielen lassen.
Ja.
Und das passte wunderbar.
Ja, Sie sprechen ihn gerade an. Jan-Lennard Struff war so ein bisschen das Zugpferd, nicht nur dieser gesamten German Pro Series, sondern dann auch bei Ihnen in Neuss. Wie ist es gelaufen? Er hat ganz überraschend gegen Mats Rosenkranz verloren, der als Nachrücker in dieses Turnier reingekommen war für Mats Moreng. Er hat dann hinterher dann auch in den sozialen Medien geteilt, dass er dafür schon wieder beschimpft worden ist von Leuten, die auf Tennis wetten und von diesen Idioten, die auf Tennis wetten. Aber insgesamt war er dann auch das Zugpferd vor Ort dann bei Ihnen.
Natürlich war er das Zugpferd und er hat das auch prima gelöst. Man muss einfach auch sagen, auch er hat nach 95 Tagen Turnierpause wieder die ersten Matches gespielt. Die waren natürlich nicht so souverän, wie er das vielleicht sonst gewohnt ist, auch gegen diese Gegner. Und an dem Donnerstag hat wohl der Mats Rosenkranz auch an seinem obersten Limit gespielt und Jan-Lennard Struff eben ein bisschen oder deutlich drunter und ganz einfach. Und natürlich hat er versucht, das Match zu gewinnen und diese ganzen Spekulationen aus diesem Wettbereich kann ich eigentlich auch nicht mehr hören. Das finde ich dann eigentlich auch eine Frechheit ihm gegenüber, weil der hat wirklich alles gegeben und hat auch versucht zu gewinnen.
Und er ist ja dann auch durchaus ein sehr, sehr professioneller Spieler. Auf jeden Fall ist er so bekannt als professioneller Spieler. Er hat dann hinterher den Platz 3 erreicht, hat seine anderen Matches dann auch alle gewonnen. Am Ende gewonnen bei Ihnen in Neuss hat Oscar Otte, der sich gegen Mats Rosenkranz im Finale durchgesetzt hat. Oscar Otte von der Weltranglistenposition her der zweitbeste deutsche Spieler dort bei Ihnen in Neuss und hat am Ende dann ja verdient gewonnen auch, ne?
Ja, sehr souverän und auch das Finale gegen dann Mats Rosenkranz war leider recht einseitig. Mats Rosenkranz hat dann nicht mehr das gehalten, was er am Tag zuvor noch versprochen hat. Aber das ist eben auch Tennis und das ist auch das Schöne an dieser Sportart, dass man eben auch seine Form nicht einfach konservieren kann. Oscar Otte hat ein sehr solides Grundlinientennis gespielt, hat sehr gut aufgeschlagen und war verdienter, glatter 6-2-6-2 Sieger.
Ja. Oscar Otte, also dieser Sieger hier bei der ersten Woche dieser German Pro Series beim Turnier in Neuss. Herr Steinhöfel, wir müssen uns über das Turnier unterhalten und weil Sie als einer der wenigen Standorte die Möglichkeit hatten, Zuschauer zuzulassen. Wie ist es dazu gekommen, zu dieser Entscheidung? Dann hat sie ja wahrscheinlich auch was mit der Landesregierung zu tun. Wie viele Zuschauer konnten Sie zulassen und wie ist es gelaufen, rein von den Hygienebestimmungen beziehungsweise dann auch von den Abstandsregelungen, die ja im Moment noch in Deutschland eingehalten werden müssen?
Ja, wir hatten natürlich, als wir uns angemeldet haben, mussten wir beim Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vorlegen ohne Zuschauer. Ja. Und eine Woche vor Turnierbeginn gab es eine neue Richtlinie und wir durften 100 Zuschauer pro Spieltag online anmelden lassen. Und das hat auch funktioniert. Wir haben die Abstandsregeln und auch die Hygieneregeln eingehalten. Jeder Zuschauer, auch wenn es nur 100 an dem Tag, an jedem Tag waren, summa summarum, hat diese Regeln auch eingehalten, klaglos. Auch die 100 Leute waren happy, dass sie endlich mal wieder Tennis sehen konnten. Und ich glaube, wir haben alle Regeln erfüllt und alle Maßnahmen auch richtig ergriffen, sodass es eigentlich eine Vorzeigeveranstaltung war.
War es dann auch so, die Zuschauer mussten natürlich 1,50 Meter Abstand halten auf den Sitzplätzen, aber gab es außenrum um den Platz noch in irgendeiner Weise Bestimmungen, die sie erfüllen mussten?
Ja, die Spieler und auch die Zuschauer und auch das, ich sag mal, das Organisationspersonal mussten bestimmte Wege einhalten. Das war alles markiert. Auf den Rängen natürlich haben wir auch darauf geachtet, dass dieser Abstand eingehalten wird. Natürlich diese berühmten Schutzmasken hat auch jeder der Zuschauer, wenn er sich denn bewegt hat, getragen. Also das hat, glaube ich, gut funktioniert. Und ich glaube auch in 10 Tagen, wenn wir diese Zwischenrunde haben werden, müssen wir dieses gleiche Hygienekonzept verfolgen.
Gibt es denn bis dahin noch Chancen, dass eventuell noch mehr Zuschauer zugelassen werden können oder bleibt es jetzt erstmal bei den 100?
Ich glaube, heute ist eine neue Richtlinie wiederum veröffentlicht worden, nach der es wohl so bleiben wird. Ich habe unseren Corona Officer gefragt. Ich glaube, es wird dabei bleiben, dass wir nur 100 Zuschauer pro Spieltag zulassen dürfen.
Ja, aber die Spieler haben sich hoffentlich dann auch gefreut, dass sie wenigstens vor ein paar Zuschauern spielen konnten, weil zum Beispiel in Großhesselohe war das auch so ein Echo, dass zum Beispiel Matthias Bachinger gesagt hat, ja Mensch, so ohne Zuschauer, das ist dann ja auch nicht so toll.
Also ich glaube, die waren auch ganz happy, dass sie unter diesen Turnierbedingungen gut trainieren konnten, dass einige Zuschauer auch teilweise Beifall gespendet haben. Natürlich, es gab trotzdem gute Matches. Ja, ich glaube, jeder musste mit dieser Situation jetzt fertig werden und auch die Spieler haben es akzeptiert, ich glaube, vom Anfang bis zum Ende.
Also gibt es von Ihrer Seite aus jetzt erstmal nichts zu beanstanden und Sie freuen sich auf die Zwischenrunde?
Ja, ich würde mich freuen, wenn bei jedem Spiel oder bei jedem Spieltag, an jedem Spieltag 100 Zuschauer auch kommen wieder in der übernächsten Woche. Wir wissen ja noch nicht, welche Spieler bei uns sein werden. Vom Hygienekonzept her oder von den Corona-Maßnahmen, ich glaube, haben wir eine gute Vorbereitung wiederum getroffen und wir freuen uns auf das nächste Turnier.
Ja, wir freuen uns alle auf das nächste Turnier. Es war ja auch so ein bisschen, das erste Mal auch so ein bisschen mit Risiko dann auch verbunden. Was passiert, wenn irgendwer erkrankt? Jetzt haben wir in Deutschland eine sehr spendable beziehungsweise sehr luxuriöse Situation dadurch, dass im Moment wenig Neuinfektionen sind. Man atmet dann ja auch so ein bisschen auf, wenn alles gut geht, oder?
Ja, ich glaube auch. Das war so das erste Zeichen auch, was man ja auch setzen konnte, was der Deutsche Tennisbund zum Glück mit den einzelnen Veranstaltern auch setzen konnte. Wir waren ganz happy, dass wir auch mit dabei sein durften, am Anfang gleich auch Farbe zu bekennen und zu zeigen, Sport geht wieder draußen, auch unter bestimmten Bedingungen. Und ich glaube, daran müssen wir uns jetzt noch erst so ein bisschen gewöhnen. Eine absolute Freigabe wird es wohl erst in mehreren Monaten geben, kann ich mir vorstellen.
Ja. Gibt es denn dann auch einen Austausch unter den Veranstaltungsorten, also dass Sie mit den Leuten aus Troisdorf, Überlingen oder Großhesselohe mal gesprochen haben?
Ehrlich gesagt, ich jetzt persönlich nicht. Ich bin auch nur am Rande im Einsatz gewesen. Aber unser Geschäftsführer hatte Kontakt mit anderen Orten und hat sich auch mit denen ausgetauscht. Und ich glaube, man hat ja, wie gesagt, weil nicht überall Zuschauer zugelassen waren, natürlich auch unterschiedliche Erfahrungen gesammelt.
Ja, und diese unterschiedlichen Erfahrungen werden in dieser Woche bei den Damen gesammelt und dann nächste Woche dann auch wieder mit der Zwischenrunde bei den Herren. Und bis Ende Juli soll es dann ja so weitergehen mit dieser German Pro Series dann in Deutschland. Das war Lutz Steinhöfel von Blau-Weiß Neuss mit seinen Erfahrungen zu dieser ersten Woche dann dieser German Pro Series. Herr Steinhöfel, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ja, das ist so kurz vor Toreschluss reingekommen, dass du es dir noch gar nicht anhören konntest.
Das stimmt, ja.
Lutz Steinhöfel hat darüber gesprochen, 100 Zuschauer konnten sie pro Tag dann auf die Anlage lassen. Sie werden auch in 2 Wochen bei der Zwischenrunde dann 100 Zuschauer auf dieses auf den Platz lassen können. Und gerade wo wir darüber gesprochen haben, dass einige Spieler in Großherzogenaurach gesagt haben, ja, ohne Zuschauer, das war halt doch nicht so ganz so schön. In Neuss konnte man vor Zuschauern spielen und vor allen Dingen mit dem Zugpferd dann ja auch Jan der Nattstruff.
Ja, ich glaube, ganz klar hat man davon natürlich profitieren können, dass Jan der Nattstruff gerade eben in Neuss aufgeschlagen hat. Und er hat ja auch das, was man aus Pressemitteilungen so lesen kann, ja sehr sich positiv über diesen Wettkampf geäußert, hat eben auch gesagt, dass das eine sehr merkwürdige Zeit war, wo eben jetzt kein Wettkampf stattgefunden hat und sich natürlich wieder sehr darauf gefreut hat, auf dem Platz stehen zu können und ja, wieder diese Wettkampfluft eben auch zu schnuppern. Und das ist natürlich schon eine Besonderheit, weil er eben der bestplatzierte deutsche Spieler eben in dieser Turnierserie auch ist. Und ich glaube, die Zuschauer in Neuss haben sich dort eben auch gefreut. Und es wird natürlich auch eine andere Art von Atmosphäre dadurch kreiert. Ja, also das muss man eben auch sagen. Wenn natürlich hier überhaupt gar keine Zuschauer sind wie in Großherzogenaurach, dann machen, auch wenn es zumindest nur 100 sind, doch schon nochmal ein bisschen eine andere Atmosphäre auf, wenn da mal ein Winner, wenn dann mal ein Ass, wenn da mal ein gelungener Ballwechsel einfach applaudiert wird. Das ist natürlich schon noch ein bisschen was anders. Und auch in Troisdorf waren ja Zuschauer zugelassen und da wurde ja auch hier in der Pressemitteilung bekannt gegeben, dass dort insgesamt über die Turniertage eben auch über 1500 Zuschauer waren, mit der Betonung nie mehr als 100 zur gleichen Zeit. Aber ich glaube, das kreiert dann natürlich schon nochmal ein bisschen andere, auch wahrscheinlich angenehmere und wettkampfähnlichere Rahmenbedingungen, als das eben ist, wenn völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt wird.
Es war ein Test für alle. Ich habe auch mit Lutz Steinhöfel darüber gesprochen und ich glaube, alle sind so ein bisschen erleichtert, dass diese erste Woche wirklich gut verlaufen ist. Wir haben ordentliches Tennis gesehen. Die Leute, die sich dann ein Streaming-Abo geholt haben beim Tennis Channel International, haben gutes Tennis gesehen. Die Leute, die vor Ort sein durften, haben gutes Tennis gesehen und ich glaube, alle können so ein bisschen durchatmen und sagen, ja, die erste Woche hat gut geklappt.
Ja, wie gesagt, es birgt ja auch immer irgendwo ein gewisses Risiko. Ja, man weiß nicht, wie wird es tatsächlich angenommen. Passiert vielleicht auch irgendetwas, na, was vielleicht jetzt eben dann doch nochmal auch virustechnisch das Ganze dann vielleicht nochmal auf den Kopf gestellt hätte. Bisher, toi, 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 ist dem ja eben auch nicht so gewesen. Und ich glaube, vom Prinzip her, wenn man auch das System dieser Turnierserie verstanden hat, da hatten auch die Spieler anfangs noch ein bisschen Probleme. Wie geht es jetzt tatsächlich weiter? Ja, und wer jetzt kommt in welche Runde? Aber wenn man dieses Prinzip dann eben auch verstanden hat, ich glaube, dann ist es eine richtig gute Geschichte. Was es halt nicht ist, und das muss man ganz klar sagen, es ist nicht dieses innovative Konzept, was viele andere Exhibitions, und die gibt es ja inzwischen, muss man ja sagen, wie Sand am Meer, eben haben. Dieses innovative Format haben sie einfach nicht. Hier wird traditionell gespielt, ja, also auf 2 Gewinnsätze bis 6 Spiele, beziehungsweise 7. Und ja, das ist vielleicht das, was man hier ja verändern hätte können. Ansonsten glaube ich, ist es eine Geschichte, die auch flächendeckend in Deutschland angenommen wird und das heißt, dass hier auch jede Region dort zum Zuge kommt und ich glaube, das ist eine gute Geschichte.
In der Woche vom 23. bis 26.06. geht es weiter für die Herren in Großherzogenaurach, Oberhaching und Versmold und in Neuss vom 24. bis 27.06. mit je einer Gruppe der Zwischen- und der Bonusrunde. Die ersten 4 Spieler kommen in die Zwischenrunde, die letzten 4 Spieler kommen jeweils in die Bonusrunde und dort sehen wir dann nächste Woche dann ja auch wieder die Spieler und wir werden dann höchstwahrscheinlich auch schon mal in Oberhaching vor Ort sein, oder? Also ich auf jeden Fall.
Ja, ich denke schon, dass wir auf jeden Fall noch mit dabei sind und vielleicht werden wir eben auch das Glück haben, dass bis dahin weitere Lockerungen eben auch vollzogen wurden und dann sind wir vielleicht auch nicht mehr ganz unter uns.
Absolut. Und wir werden dann auch wieder mit einer neuen Challenger Corner um die Ecke kommen und dann mal über die Zwischenrunde hier bei dieser German Pro Series sprechen. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram und bei tennistourtalk.com solltet ihr sowieso in euren Bookmarks haben. Das waren Florian Heer von tennistourtalk.com und Andreas Thies von Chip and Charge mit der neuen Ausgabe voneinander Challenger Corner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast
in Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.